Ich bin ja hergefahren und da habe ich Radio gehört und da kam auch gerade ein christliches Lied und da war dann auch der Song, du kommst jetzt in ein fernes Land. Und da dachte ich, doch, doch, das ist schön. Ich komme jetzt in das verheißene Land hier und fühle mich gleich wie zu Hause, das ist gut. Ja, ich darf mit euch heute über Saul sprechen. Und ich muss vielleicht zu Beginn sagen, es ist eigentlich ein Teil einer kleinen Reihe. Aber ihr kommt trotzdem gut hinein und ich hoffe, ihr seid so ein bisschen bibelfest, aber wir gehen trotzdem miteinander durch, auch wenn ihr das nicht seid. Ihr bekommt trotzdem etwas mit, was ihr mitnehmen könnt für euer Leben. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Saul überfordert vom Wahnsinn getrieben. Die Predigt vor Saul, da ging es um Samuel. Und Samuel ist eigentlich wie das Gegenteil, das Gegenstück von Saul. Samuel, er war souverän, er war von Gott gehalten. Und diese Ruhe und Souveränität, die strahlte Samuel trotz Herausforderungen des Lebens aus. Und ich weiß nicht, wo Sie oder wo ihr im Moment gerade steht in eurem Leben, ob ihr Herausforderungen habt, ob ihr Nöte, Schwierigkeiten habt, Dinge, die euch beschäftigen, vielleicht Beziehungsprobleme. Vielleicht in der Familie, außerhalb der Familie, einfach Dinge, die euch beschäftigen. Und heute wollen wir uns mit Saul und seinem Leben beschäftigen. Sein Leben ist eigentlich geprägt von einem guten Anfang. Also er hat einen guten Start, aber sehr bald kommt dann dieses Leben so ins Chaos hinein, in Misstrauen, in Verzweiflung und auch dem Gefühl, ausgeliefert zu sein. Und wir sehen eigentlich an Samuel und Saul deutlich, dass hier zwar ähnliche Umstände herrschen können im Leben. Also beide haben Herausforderungen, beide haben Nöte und Probleme und trotzdem sind es zwei komplett unterschiedliche Lebenswege, unterschiedliche Lebenskonzepte. Und die Frage ist, warum? Warum eigentlich kann es sein, dass die gleichen Situationen bestehen können, Herausforderungen, und trotzdem kommt etwas komplett Unterschiedliches heraus. Wir sehen hier bei diesem Vergleich von Samuel zu Saul, bei Saul endet das Leben in Verlorenheit, eigentlich im Tod, in einem tragischen Selbstmord. Und bei Samuel endet das Leben in der Ruhe und in der Geborgenheit. Und die Frage für heute, für euch ist vielleicht ist es auch ein bisschen eine dumme Frage, welches Lebensende möchtet ihr denn erleben? Was wäre euch lieber? Was würdet ihr so wählen, wenn ihr jetzt frei wählen könntet? Ich gehe hoffentlich davon aus, dass ihr das Leben Samuels wählen möchtet. Aber wir schauen jetzt uns diese zwei Lebenskonzepte an. Und wenn wir heute Morgen einfach das mitnehmen können, auch das, was ich nachher hier an diesem Bild noch ein bisschen sagen oder zeigen werde, dann habt ihr sehr, sehr viel mitgenommen, denke ich. Samuel, er ist ein Mensch, der sich ganz auf Gott verlassen hat. Er gibt sich ganz Gott. Und Saul ist ein Mensch, der sein Leben selbst erhalten will. Und in erhalten ist ja schon der Begriff halten. Also er will sein Leben selbst halten. Und er verliert es. Jesus sagt in Lukas 9,24 etwas sehr Ähnliches. Genau, ich habe ihm gesagt, er kann einfach immer schalten, wenn er denkt, dass es gut ist zum Schalten, und wenn etwas dann nicht kommt, ist es auch nicht so schlimm. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, sagt Jesus. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Man könnte jetzt so wortwörtlich eigentlich sagen, wer sein Leben selbst halten will, sein Leben wirklich halten will, also in der eigenen Hand halten will, der merkt schon, meine Hand ist definitiv zu klein, um mich selbst zu halten. Ich kann vielleicht einzelne Bereiche halten. Ich kann mich am Kopf halten, wenn ich verletzt bin. Aber ich kann nicht mein Leben halten. Ich bin völlig überfordert, wenn ich mein Leben in meiner Hand halten will. Das funktioniert einfach nicht. Und deshalb werde ich das Leben verlieren. Ich kann es nicht kontrollieren. Es ist unmöglich. Ich kann nur Teile kontrollieren. Aber wer sich in die Hand Gottes gibt, der ist gehalten. wirklich gehalten, und zwar in seinem ganzen Leben mit all seinen Situationen, Herausforderungen und Nöten. Mit allem. Denn Gottes Hand ist definitiv wesentlich größer als unsere Hand. Nur in Gottes Hand können wir so enden, wie Samuel geendet ist. Sonst wird es nicht funktionieren. Wir könnten anstelle von Leben auch von unserem Herz sprechen. Wo ist unser Herz? Wem vertrauen wir unser Herz an? Mit wem verbinden wir unser Herz? Bin ich mit ungeteiltem Herz bei Gott? Vertraue ich ganz ihm? Warte ich in notvollen Situationen auf ihn, auf sein Reden, auf sein Wirken? Oder nur auf mich? Will ich es kontrollieren? Suche ich den Halt außerhalb von Gott? Suche ich Antworten außerhalb von Gott? Es ist nicht so, dass es keine Antworten gibt außerhalb von Gott. Es gibt sehr gute wissenschaftliche und weiß ich nicht, was alles für Antworten außerhalb von Gott. Man könnte jetzt natürlich fragen, ob das außerhalb von Gott ist. Aber was ich meine, ich denke, ihr wisst, worum es mir geht. Wo erwarten wir das, was uns wirklich hält in unserem Leben? Oder misstraue ich Gott? Habe ich andere Quellen in meinem Leben, die mich halten sollen? Ich möchte euch, bevor wir einsteigen in diesen Weg Sauls, kurz mitnehmen in dieses Bild, das ich hier mitgenommen habe. In unserem Leben ist es so, wir haben Schlachtfelder. Saul würde sagen, wir haben Schlachtfelder des Lebens. Ich sage das deshalb, weil Saul ganz viele Schlachten schlagen musste, die uns überfordern. Die sind einfach da, es sind Ereignisse, es sind Herausforderungen. Wir fühlen uns oft auch ausgeliefert. Wir können wie nichts tun. Wir merken, wir sind ausgeliefert. Wie Krankheiten zum Beispiel, die es gibt. Wir sind ausgeliefert dem Gutwill von Menschen. Wir wünschen uns, dass wir anerkannt sind, dass wir geliebt sind. Also ich bin von eurem Gutwill abhängig. Ihr könnt jetzt sagen, so ein Mist, was der da erzählt, raus mit ihm. Das wäre natürlich für mich eine recht negative Erfahrung. Ich hoffe, dass ich die nicht machen muss. Genau, aber ich will nicht abhängig sein von eurem Gutwill. Aber die Sache ist halt, wir sind oder fühlen uns zumindest abhängig davon. Abhängig auch von Anerkennung. Auch besonders in der Ehe vielleicht manchmal, dass wir denken, sind wir denn anerkannt von unserem Partner? Sind wir anerkannt auch auf unserer Arbeitsstelle, von unserem Chef, von unseren Mitarbeitern oder wo auch immer? Wie gehen wir damit um, wenn wir das nicht sind? Wir haben hier diese Zeichnung, das eine zeigt das Leben, das Herz von Saul. Das Herz von Saul, es ist nicht gehalten, es ist eigentlich frei fliegen, das ist in der Luft, könnte man sagen. Es hat keinen Halt. Es ist ausgeliefert, den Ereignissen ausgeliefert, er hat immer das Gefühl, dass er verlassen wird. Und er versucht natürlich, wie jeder Mensch, sich irgendwie zu halten, wenn er nicht gehalten ist. Und das Problem dabei ist, dass er dazu andere Menschen braucht, oder besser gesagt, andere Menschen missbraucht und Beziehungen missbraucht, um Halt zu erhalten. Denn immer wenn wir einen Menschen dafür verantwortlich machen, dass wir selbst gehalten sind, missbrauchen wir den Menschen ein Stück weit. Und das führt natürlich zu schlechten Abhängigkeiten, zu Verletzungen. Und wir sehen schon, das Herz von Saul hat sehr, sehr viele Narben. Also er hat diese Haltlosigkeit, diese Verzweiflung. Und damit, mit Haltlosigkeit kann der Mensch nicht umgehen. Versucht mal oder fragt mal einen Menschen, der in einer schweren Not ist und wirklich keinen Halt hat. Er kann damit fast nicht umgehen. Sehr schwierig. Dann haben wir aber auch die Hand Gottes da unten. Ja, ich nehme das hoch. Also genau. Das sieht man nicht so richtig. So, die Leinwand ist eh nicht so wichtig. So, gut. Oder ich nehme es dann nachher wieder runter, aber so sieht es wenigstens einmal richtig. Genau. Das Herz ist hier in der Hand Gottes gehalten. Und wir sehen schon, Samuel liefert sich Gott aus. Er ist von Gott gehalten und er hat die Gewissheit darin gehalten zu sein. Und wie schon gesagt, auch Samuel hatte schwierige Situationen. Auch er musste sich mit dem Leben und mit Menschen herumschlagen und auch er hat sich bestimmt oft einsam gefühlt in seiner Rolle als Richter und auch Leiter dieses Volkes. Aber er lässt sich wirklich in diese Hand Gottes fallen und da kam mir so ein Satz in den Sinn. Und dieser Satz war die Gravitation der Not. Die Gravitation der Not. Das ist ja die Not, die hat ja eine Gravitation. Die Not zieht uns immer runter. Die will uns immer in die Tiefe ziehen. Aber die Gravitation der Not drückt uns in die schützende Hand Gottes, in der wir seine Liebe erleben. Sie verbindet uns umso stärker mit Gott, wenn wir uns ihm ausliefern. Wenn wir aber so wie Saul unterwegs sind, dann erleben wir in der Not einen freien Fall. Und das ist für uns sehr, sehr schmerzhaft und schwierig. Wir versuchen uns überall zu halten. Ja, genau. Ich stelle es wieder irgendwo hin. So. Genau. Und jetzt möchte ich euch einladen, mit mir durch das Leben von Saul zu kommen und einfach schon mal zum Vornherein, jeder von uns trägt ein bisschen Saul in sich. Also es gibt keinen Mensch, der vollkommen frei ist von diesem Saul-Verhalten oder man könnte auch sagen, dieses Sau-Verhalten. Also ich möchte euch mit auf diesen Weg nehmen, denn es ist nicht unbedingt die Lösung für das Leben, das er uns da zeigt. Aber wir erkennen uns sehr oft in seiner Geschichte. Aber ich möchte eigentlich mit dem Beginn anfangen. Der Beginn war nämlich gut. Der war sehr gut. In 1. Samuel 10,1 kannst du einblenden. Dann nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Und dann im nächsten, im 1. Samuel 10,6, und der Geist des Herrn wird über dich kommen, da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Also wir sehen, Gott hat einen Plan mit Saul. Er hat einen Plan, er wollte ihn als König und er hat den Geist Gottes erhalten und er hat sich tatsächlich verändert. Er hat ein neues Herz ein Stück weit erhalten. Viele von uns, gehe ich davon aus, haben mit Gott angefangen. Viele von uns haben den Geist Gottes erhalten und das Herz wurde verändert. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und wenn es noch nicht so ist, dann lade ich dich dazu ein, dich auf dieses Abenteuer einzulassen. Die Frage ist, wie ging es weiter nach diesem Schritt? Ich meine, die Tatsache, dass ihr da sitzt, zeigt schon mal, dass ihr daran interessiert seid, da dran zu bleiben. Das ist toll. Aber wie geht es weiter, wenn Herausforderungen auf uns zukommen? Wie gehen wir mit diesen Herausforderungen um? Das ist die Kernfrage. Gestalten wir unser Leben dann aktiv mit Gott? Besprechen wir uns mit Gott über diese Dinge? Oder versuchen wir diese Dinge mit uns selbst zu klären? Selbst zu lösen, selbst in die Hand zu nehmen und entscheiden eigentlich ohne Gott über unseren Lebensweg. Welches Konzept wählst du für dein Leben, wenn du die Kontrolle verlierst? Und frage doch vielleicht mal deinen Ehepartner, was er denkt, welches Konzept du wählst, wenn du die Kontrolle verlierst. Oder sonst einen Menschen. Was ist, wenn Unvorhergesehenes dein Leben überrascht? Wie reagierst du dann? Ich gehe jetzt mit euch durch 2, 3 Stationen von Saul. Verschiedene Ereignisse. 1. Samuel 13, kurz, damit ihr wisst, wo wir stehen. Er steht vor dem Kampf gegen die Philister. Eine seiner ersten großen Herausforderungen. Er ist gerade mal 2 Jahre lang König und wird da wirklich sehr, sehr herausgefordert. Es steht in 1. Samuel 13, 5 bis 14, da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel. Saul aber war noch in Gilgal und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, zerstreute sich das Volk und verließ ihn. Da sprach er, bring mir her das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer dar. Da kam Samuel und Saul ging ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass sich das Volk zerstreute und mich verließ. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht besänftigt, da wagte ich's und opferte das Brandopfer. Er verliert die Kontrolle. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Also wir werden jetzt diesen einen Text nicht vollkommen auseinandernehmen, sondern nur einzelne Teile. Das Volk beginnt vor Saul wegzulaufen. Ihr könnt euch vielleicht in diese Lage hineinversetzen. Und er kriegt Angst. Er kriegt Angst, verlassen zu werden. Angst ist grundsätzlich immer etwas, das Saul irgendwie antreibt. Und Samuel ist noch nicht da. Samuel, der eigentlich das Opfer hätte opfern sollen. Und dann sagt er, gut, ich muss jetzt das Angesicht des Herrn besänftigen. Und das zeigt uns jetzt schon etwas von seiner Sicht über Gott. Er hat Angst vor Gott. Er will Gott besänftigen. Er will Gottes Angesicht besänftigen. Er war von Angst getrieben und er sah, wie das Volk wegläuft. Was tut er hier eigentlich? Was macht er? Er instrumentalisiert ein Ritual, damit er zu seinen Zielen kommt. Er missbraucht eigentlich ein Ritual. Er denkt, Gott wäre so eine Art Wunschautomat. Wenn er dann das gemacht hat, dann wird es funktionieren. So ein bisschen magische Formel. Es funktioniert so aber nicht. Wir können nicht etwas tun aus uns selbst heraus und dann denken, jetzt muss Gott funktionieren. Das tut er nicht. Er hätte warten sollen, hätte auf Gott vertrauen sollen. Aber was sich zeigt ist, es ist ein starker Kontrollverlust da. Er sah sich ausgeliefert. Und meine Frage an dich ist, hast du auch Angst, verlassen zu werden manchmal? Hast du Angst vor Versagen? Hast du Angst vor Kontrollverlust? Vielleicht ein kleines Beispiel. Ich war früher Offizier im Militär in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, wie das hier eigentlich ist. Auf jeden Fall ging ich dann nach Hause nach 2 Jahren Militär und dann hatte ich Träume. Ich habe davon geträumt, dass ich dastehe, meinem Zug, also meinen 42 Leuten etwas sagen und die hören mich einfach nicht, die tun irgendetwas, die nehmen mich gar nicht wahr. Oder ich habe geträumt, dass ich keine Kämpferhosen, also keinen Tarnanzug anhatte und nur in den Unterhosen angetreten bin. Und ich hatte einen riesen Angst und ich bin mit dem Motorrad durch die ganze Schweiz gefahren, weil ich meine Hosen gesucht habe. Das ist Kontrollverlust. Das ist Angst. Das sind aber nur kleine Beispiele. Es gibt viel schwierigere Dinge. Viel heftigere Dinge, wie man die Kontrolle verlieren kann. Oder Angst hat, ausgeliefert zu sein. Meine Frage an dich ist, wie gehst du damit um, wenn du dich verlassen fühlst oder die Kontrolle verlierst? Machst du es ähnlich wie Saul? Willst du die Sache selbst in die Hand nehmen? Ich lasse das mal offen. Auch in 1. Samuel 14, 24 handelt Saul ohne sich an Gott zu wenden. Sie waren wieder im Kampf, diesmal gegen die Philister, und sie waren gar nicht so schlecht dran. Es ging ihnen eigentlich ziemlich gut. Aber das Volk war unter Druck, und so geht es uns ja manchmal auch. Wir sind in einer Situation, manchmal ziemlich unter Druck. Und was tut Saul, damit die Krieger treu bleiben? Er erhöht den Druck. 1. Samuel 14, 24, als die Israeliten zeitweise in Bedrängnis gerieten, drohte ihnen Saul und sagte, und das finde ich heftig, Fluch über jeden, der vor Abend etwas isst, bevor ich mich an meinen Feinden gerächt habe. Deshalb nahm keiner von den Leuten irgendetwas zu sich. Also die waren hungrig, diese Menschen. Aber er hat gesagt, wenn ihr etwas esst, bevor wir an unseren Feinden uns gerächt haben, dann kommt mein Fluch über euch. Jonathan, sein Sohn, er hat das dann irgendwie nicht mitgekriegt. Er hat dann Honig gegessen und ihm ging es dann auch tatsächlich besser und er hat gut gekämpft. Aber er sagt dann eigentlich, was sein Vater damit gemacht hat mit diesem Fluch. Er sagt, er bringt das Land ins Unglück. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Nachdem sie nämlich diesen Krieg gewonnen haben, haben die Menschen, die Kämpfer von Israel, die Tiere gegessen und zwar nicht gegrillt, sondern samt Blut. Und im Alten Testament war das Essen von Blut und den Tieren ein Gräuel, das war etwas Schlimmes. Das war furchtbar, man hat eigentlich damit das Leben verachtet. Also er hat die Menschen zu etwas Schlimmem gebracht. Und die Frage ist jetzt hier, was ist hier geschehen? Was könnten wir für uns übernehmen oder übertragen aus diesem Handeln? Saul begeht hier geistlichen Missbrauch. Er macht Menschen geistlich von sich selbst abhängig, indem er sie verflucht. Er bindet Menschen an sich. Und das kann nur Schaden zufügen. Wovon wollen wir Menschen abhängig machen in unserem Leben? Wollen wir sie abhängig machen von uns? Oder wollen wir sie abhängig machen von Gott? Der Unterschied liegt darin, wenn wir Menschen abhängig machen von uns, wir können sie nicht halten. Und die Menschen sind dann auch nicht gehalten. Wenn wir sie aber abhängig machen von Gott, dann sind sie gehalten. Und wir sind frei und sie sind frei. Es besteht keine Abhängigkeit. Und das Problem hier bei Saul war, dass er sie, wie gesagt, eigentlich verflucht, beziehungsweise den Fluch angedroht hat. Was macht das mit euch, wenn ich euch sage, ihr geht nicht aus diesem Raum? Wenn ihr rausgeht, dann werdet ihr verflucht von mir. Was erzeugt das zwischen uns? Sag mal, was denkt ihr, was erzeugt das? Gutes Gefühl? Druck? Freude? Wahrscheinlich sagt man, dem Menschen möchte ich nicht mehr begegnen. Er schadet mir, statt dass er mir hilft. Aber wenn wir ihn in Gottes Hände legen, ihn ihm anbefehlen, ihn sagen, hey, du sollst gesegnet sein, Gott wird dir helfen, Gott kann dich halten und so weiter, dann werden wir auch in Gottes Segen gelegt und werden das Gute erhalten. Das ist positiv. Wir wollen doch, dass es zum Leben führt. Und nicht zum Verderben. Bindest du Menschen an dich? Es muss kein Fluch sein, um Menschen an sich selbst zu binden. Es kann auch sein, dass wir ihnen Liebe entziehen, dass wir ihnen ausweichen, dass wir sie nicht mehr anerkennen als Gegenüber, dass wir sie nicht mehr auf Augenhöhe betrachten. Auch das schafft Abhängigkeiten, negative Abhängigkeiten. Wie begegnen wir einander? Machst du Druck, um zu deinen Zielen zu kommen? Auch hier wieder, Saul fühlt sich ausgeliefert und kämpft selbst dagegen an. Noch ein letztes Beispiel von Saul. Diesmal kämpft er gegen die Amalekiter, also er hat wirklich viel zu tun. Und wieder ist 1. Samuel 15 voller Spannungen. Er hat einen Auftrag, und zwar hat er den Auftrag, das Volk der Amalekiter vollkommen zu zerstören. Das heißt, er soll an ihnen den Bann vollziehen. So wird das in der Bibel beschrieben. Gemeint ist damit, dass alles Lebendige der Amalekiter vernichtet wird. Wir verstehen das aus heutiger Sicht oft nicht, und ich kann heute auch nicht darauf eingehen, weil das würde ziemlich viel Zeit beanspruchen, um das zu verstehen. Aber worum es mir geht, ist, dass Saul das nicht tut. Saul wird auch hier wieder ungehorsam, er tut nicht, was Gott sagt, er hört nicht auf ihn. Und Gott reute es darauf hin, dass er Saul zum König gemacht hat. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Samuel? Samuel steht, er schreit die ganze Nacht zum Herrn. Er kommt zu einem Ort, der schreit die ganze Nacht zum Herrn. Und er sucht eine Begegnung mit Saul und er geht auf dem Weg zu Saul und dann wird ihm auf dem Weg noch gesagt, übrigens, Saul hat sich dann noch ein Denkmal errichten lassen in Karmel. Also wir sehen, wie Saul unterwegs ist, er will sich wirklich seine Macht sichern, er sagt, ich mache mir noch eine Statue, dann können die Menschen an mich denken und mich noch anbeten, wenn sie möchten. Also etwas, was Samuel nicht noch mehr hätte deprimieren können. Und als er ihm dann begegnet, was denkt ihr, wie hat Samuel Saul gegenüber reagiert? Sagt einfach mal frei heraus. Vielleicht wisst ihr es ja. Wie hat er reagiert? Oder wie würdet ihr reagieren? Weiß es jemand? Wir? Tadeln. Also darfst du Schweizerdeutsch reden? Tadeln, ja, genau. Hart, vielleicht tadeln. Korrigieren. Er hatte Mitleid mit ihm, ja. Nein, ist nicht in den Angriff gegangen. Ist etwas ein bisschen Unnatürliches für uns. Wenn uns jemand total nervt, dann werden wir wahrscheinlich nicht so reagieren, wie Samuel das getan hat. Samuel hat so reagiert. Er hat gesagt, gesegnet seist du vom Herrn. Gesegnet seist du vom Herrn. Was hat er damit gemacht? Er hat Saul in die Hand Gottes gelegt. Er hat gesagt, gesegnet seist du vom Herrn. Das war auch sein Wunsch. Er wollte, dass Saul gesegnet ist. Er wollte, dass es Saul gut geht. Er wollte, dass Saul umkehrt, dass er wieder zu Gott kommt, dass er da seinen Halt findet. Endlich! Das war sein Wunsch. Ist es unser Wunsch, dass Menschen bei Gott landen, von ihm gesegnet werden, auch wenn sie uns nerven oder schwierig sind? Saul reagiert dann nicht so gut. Saul sagt dann, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Nein, hat er nicht. Wie reagiert Samuel? Ganz cool. Er sagt, was höre ich denn da für ein Blöken von Schafen und Brüllen von Rindern? Er versucht dann, sich zu rechtfertigen, der Saul. Er begründet seinen Ungehorsam und Samuels Antwort wiederum ist dann, halt ein. Halt ein. Was bedeutet halt ein? Stopp. Und dann, was ist die Idee vom Stopp? Zur Besinnung kommen, zur Ruhe kommen, nachdenken. Vielleicht würde das uns auch manchmal helfen, wenn wir so völlig in emotionaler Laune sind. Stopp, halt ein, denk über dein Leben nach. Was geschieht jetzt gerade? Er sagt dann, ich will dir sagen, was der Herr mit mir geredet hat diese Nacht. Samuel kommt nicht auf die Idee zu sagen, halt, stopp, ich sag dir jetzt mal, was ich über dich denke, gell? Jetzt ist es mal Zeit, dass du mal die Wahrheit hörst, und zwar von mir. Nein, er sagt, ich will dir jetzt sagen, was der Herr geredet hat in dieser Nacht zu mir. Er war vorher mit Gott unterwegs, er hat vorher auf Gott gehört und er sagt das weiter, was er von Gott gehört hat. Gehen wir vorher zu Gott, bevor wir mit Menschen wieder in Kontakt treten. Er sagt dann, die Botschaft ist nicht schön, aber es ist Gottes Botschaft. Du hast das Herrn Wort verworfen, deshalb verwirft Gott dich. Aber was mir hier wichtig ist, Gott verwirft Saul nicht als Menschen. Gott verwirft Saul als König. Saul hätte die Möglichkeit gehabt, umzukehren. Er hätte die Möglichkeit gehabt, wieder zu Gott zu kommen und sein Kind zu bleiben. Und vielleicht hast du manchmal so den Gedanken, bin ich von Gott noch angenommen? Dann kann ich dir sagen, Gott verwirft dich nie. Er verwirft dich nie. Er liebt dich. Es kann sein, dass jemand in einer gewissen Position, auch im christlichen Leben. Auch ein Pastor zum Beispiel kann versagen. Und wenn das Versagen zu groß ist, kann es sein, dass er als Pastor nicht mehr sein kann, weil zu viel zerstört worden ist. Aber als Christ und Mensch und Kind Gottes ist er doch deshalb nicht verworfen. Die Idee ist dann immer, dass er wieder zurückkommt in die Hand Gottes. Und da gehalten ist, da kann man jemandem nur Gottes Segen wünschen und ihn dahin führen. Das ist der einzige Weg. Wir wollen das Leben für uns und für andere. Das Problem hier bei Saul wirklich ist, dass er eigentlich seine Lüge, sein Ungehorsam rechtfertigt, statt dass er sagt, okay, ich habe missgebaut, ich kehre um. Das hat er leider nicht gemacht. Er liefert sich in seiner Not nicht Gott aus. Das ist das Problem. Und es geht dann weiter. Der Wille zur Umkehr ist nicht so wirklich da, so ein bisschen ist er da. Ein bisschen. 1. Samuel 15,30 sagt er, ich habe gesündigt. Das ist schon mal gut, oder? Ich habe gesündigt, das hat er erkannt. Aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Das ist verrückt. Es ist nicht echt. Ehre mich doch jetzt vor den Ältesten. Das ist sein eigentliches Anliegen, dass er immer noch angesehen bleibt, dass er König bleibt, dass er seine Macht erhalten kann. Das ist Missbrauch von Samuel als Würdenträger. Und auch Missbrauch schlussendlich des Volkes, damit er seine Macht sichern kann. Was müsste ich hier denn fragen, damit ich hier die Macht behalte, hier in eurer Gemeinde? Vielleicht Seppi, mit ihm müsste ich gute Beziehungen pflegen. So. Und halt die Menschen, die gute Beziehungen haben, die viel zu sagen haben hier in der Gemeinde, mit denen müsste ich gute Beziehungen haben. Und dann wäre ich safe. Aber das ist Missbrauch der Menschen. Das geht nicht. Und es ist auch keine gute Voraussetzung, um eine Gemeinde zu leiten, ganz nebenbei. Es gibt so viele Menschen, die man mit der Zeit entdeckt, die ruhig sind, die vielleicht zurückgezogen sind, aber die ein goldenes Herz haben. Deshalb Missbrauch von Menschen. Wo findet das in unserem Leben statt? Wo wollen wir uns die Macht erhalten? Wo haben wir hier ein bisschen Saul in uns? Das Problem ist, was tun wir, wenn wir uns ausgeliefert fühlen? Und ich komme jetzt damit zum letzten Punkt. Was tun wir? Was könnt ihr tun, wenn ihr euch ausgeliefert fühlt? Ihr könnt euch ausliefern. Die Antwort aus ausgeliefert fühlen ist sich selbst ausliefern. Die Frage ist nur, wem? Wem liefern wir uns aus? Wir können uns doch nur jemandem ausliefern, dem wir zu 100% vertrauen können. Von dem wir wissen, er ist 100% gut. Also es braucht eine Gewissheit, damit wir uns in Gottes Hand ausliefern können. Und ich finde, die Bibel, die ist hier genial, die Bibel, die spricht von dieser Gewissheit und ich glaube auch, dass wir eine Antwort haben für die Menschen in dieser Welt, die sich im Moment ausgeliefert fühlen, die im Moment keine Hoffnung haben, dass wir ihnen sagen können, du kannst dich ausliefern und zwar Gott, weil er gut ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das griechische Wort, kannst du es mal einblenden, Plerophoreomai, kennt ihr das? Ich finde es ein furchtbarer Begriff, ich kann ihn kaum aussprechen. Aber es heißt völlig überzeugt sein, gefüllt werden, in einer Sache völlige Gewissheit haben. Wir werden, wenn wir zum Glauben kommen, vom Heiligen Geist aufgefüllt und dann sagt der Geist Gottes zu unserem Geist, ihr seid Kinder Gottes. Das ist die feste Gewissheit, die wir haben. Und daran können wir uns festhalten. Es gibt auch ein weiteres Wort noch, das heißt peito, überzeugt werden, zu der sicheren Überzeugung gelangen, dass etwas richtig ist oder gültig. Und in Römer 8 wird es auch beschrieben. Ich möchte dich einladen, diesen Gott kennenzulernen, der dich hält. In jeder Situation. Egal, wo du steckst, was dich im Moment beschäftigt. Er gibt uns die Gewissheit, dass wir von ihm gehalten sind und dass es zu einem guten Ende kommt. Ich lade dich ein, wie Samuel zu handeln. Ich lade dich ein, die ganze Nacht zu Gott zu schreien, wenn du in Not bist, statt dass du es versuchst, selbst zu lösen. Samuel gibt seine Not, seine Ohnmacht, seinen Frust, seine Fragen Gott ab. Er liefert sich in seiner Situation bewusst Gott aus. Es bewirkt bei Samuel, dass er im Anschluss entspannt ist, dass er ruhig ist, er ist entlastet. Er kann einen Segensgruß ausrichten von Herzen. Gerade weil das Scheitern Sauls ihm leid tut. Weil er aus diesem Aspekt, aus diesem Blickwinkel Gottes eigentlich heraussieht, das ist traurig. Das beschäftigt mich. Er muss das Problem dann nicht selbst lösen. Er kann ihn einfach segnen. Wir können Menschen einfach so segnen. Er kann es Gott überlassen. Manchmal versuchen wir, die anderen zu verändern, gell? Dass sie endlich die Punkte sehen. Aber manchmal können wir es auch einfach Gott überlassen. Und das andere, das letzte ist, er trug Leid um Saul. Er hat darunter gelitten. Und ich glaube, das ist die gute Einstellung, die wir haben können, wenn wir Menschen haben, die schwierig sind. Bei Saul erkennen wir, er wendet sich an Samuel, nicht an Gott. Er sagt zu Samuel, vergib mir. Aber nicht Gott, nicht Samuel vergibt, sondern Gott vergibt. Wir können uns an Gott wenden. Das zweite ist, er will von seinem Volk geehrt werden. Worum geht es denn? Es geht nicht darum, dass wir geehrt werden, es geht darum, dass Gott geehrt wird. Wann wählen wollen wir, dass wir das geehrt wird? Wollen wir geehrt werden oder wollen wir, dass Gott geehrt wird? Und er sagt, ich will deinen Gott anbeten. Er sagt nicht, ich will meinen Gott anbeten. Haben wir eine persönliche Beziehung zu Gott oder ist es einfach Religiosität? Zwei verschiedene Wege. Welchen Weg wählst du? Welchen Weg gehst du? Ich möchte dich einladen, für dich das zu überlegen. Bist du gehalten, wie Samuel? Drückt dich Not in seine Hand, wenn du herausgefordert wirst? Oder fällst du einfach? Ich würde gerne beten. Und ich lade dich ein, dazu aufzustehen, wenn es geht. Kleinkinder sind ausgenommen davon. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du jeden siehst hier. Ich danke dir, dass du weißt, wie es uns geht. Dass du die Herzen siehst und dass du gerade jetzt siehst, wo Schwierigkeiten da sind, wo Nöte da sind, wo man sich verlassen fühlt oder wo Beziehungen schwierig sind. Und ich bitte dich, dass du die Herzen berührst. Ich bitte dich, dass du jedem von hier zeigst, dass er oder sie geliebt ist von dir. Dass es dir leid tut, wie es ihr geht oder ihm. Und ich bitte dich, dass du das Herz berührst und dass du deine Geborgenheit verschenkst, dass du deine Liebe ausgießt, dass wirklich jeder merken darf, dass du da bist, dass du der liebende Vater bist und dass du durchhelfen willst, dass du segnen willst und auch, dass du das Leben in der Hand hast, auch wenn wir es momentan nicht verstehen und nicht sehen. Ich bitte dich, dass du uns auch vergibst, wo wir Dinge in unserem Leben haben, die uns trennen von dir. Ich bitte dich, dass du uns heilst, wo wir verletzt sind. Und dass du uns auch hilfst, die Beziehungen zu heilen, die nicht gut sind. Ich danke dir dafür, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Amen.